Heute zu Gast im Podcast Money Talks, Thora Volkens. Thora, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich, mit dir zu streiten über Geld im Allgemeinen, weil du kommst aus dem Handwerk, von Gründung bis Etablierung, bis Verkauf, bis Ehrenamt. Auch Hobbys hat das eben ja auch ein bisschen mit Geld zu tun. Deine Sichtweise freut mich besonders, weil ich das Gefühl habe, dass du mit dem Geld immer per Du warst, dass du damit umkonntest. Wie, werden wir gleich mal fragen. Tora, ich schmeiß dich mal ein paar komische Fragen und die haben eigentlich immer einen logischen Sinn, aber du wirst mal den Sinn geben, den du darin siehst. Ich mache dir ein Beispiel. Handwerk hat goldenen Boden. Handwerk hat für dich.
Immer noch Zukunft.
Selbstständigkeit ist selbst und ständig. Selbstständigkeit ist für dich.
Seinen eigenen Willen durchsetzen.
Metallbau ist Schlosserei. Metallbau ist.
Fenstertüren, Fassaden, alles, was die Welt sich gar nicht unter Metallbau vorstellen kann, wird von uns hergestellt.
Begründete sich das mal auf Schlosserei oder warum?
Ist so. Ich habe mal Schlosser gelernt tatsächlich, als es noch so hieß. Dann gab es eine Neuordnung der Berufe, die hießen dann Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik, das waren dann die Schlosser. Hat aber auch damit zu tun, dass es irgendwann neues Material gab. Aluminium vor 40, 50, 60 Jahren war nicht das Thema. Edelstahl war nie das Thema bis in die 80er, wollte kein Mensch haben. Und so waren die Anforderungen irgendwann immer größer und so brauchte man ein neues Gebiet.
Aufgrund der Veränderung der Materialien ist das Berufsbild geändert worden.
Mit. Und unter dem, was die Kunden letzten Endes auch von ihrem Metallbauer oder von ihrem Schlosser erwartet haben. Ich habe nie in meiner Lehrzeit mit Automatiktüren zu tun gehabt oder Feststellanlagen oder elektrischen Fenstern. Heute gehört das voll zum Berufsbild, genauso wie Steuerungstechnik, CNC und so weiter.
Mein Papa hat Schmied gelernt.
Ja, genau. Schmied, Schlosser, fast gleichzusetzen. Heute heißt ein Schmied Metallbauer, Fachrichtung. Muss ich wiederholen. Komme ich nachher drauf.
Noch zwei. Der Chef wollte das so. Oder Chef sein ist.
Ja, Chef sein ist schwierig. Schwierig deswegen, weil du Personalführung beherrschen musst oder damit umgehen musst und immer mit Menschen zu tun hast. Geschäft machen ist ja einfach, aber dahin kommen ist schwierig.
Und das Letzte, Albert Schweitzer hat gesagt, Ackerbau und Handwerk sind das Fundament der Kultur. Also Ackerbau und Handwerk sind das Fundament der Kultur. Was ist denn für dich Handwerk?
Naja, wo wären wir heute angekommen, wenn wir kein Handwerk hätten? Wir würden bestimmt hier nicht sitzen, wir würden auch einen PC nicht bedienen, wenn es vorher nicht einen Handwerker gegeben hätte. Und bin nur nicht christlich angehaucht, aber angeblich war Jesus auch Handwerker, ne?
Ja, aber ich bin gestern über diesen Satz gestolpert, weil ich habe gedacht, Ackerbau und Handwerk, das hätte ich jetzt gar nicht miteinander verbunden. Aber natürlich ist das Fundament der Kultur, da hat er schon recht. Aber es ist in unserem Weltbild gar nicht mehr drin. Also in meinem Weltbild gar nicht mehr drin.
Wir hätten nie einen Korn in die Erde gekriegt, wenn wir vorher nicht den Schmied in den Flug gebaut hätten. Also da an dem Satz ist schon was dran. Na, könnte man unlängst ausspannen, das Ganze.
Also, wir kennen uns gefühlt ewig, ne?
Also auf jeden Fall hast du mir meine erste Versicherung verkauft, aber wir kannten uns auch schon vorher.
Und ich weiß auch, kann mich ja entsinnen, dass wir in der Seestraße saßen bei dir und irgendwie du mir erzählt hast, dass du deine Selbstständigkeit planst und du warst vorher angestellter Schlosser. Warst du mit der Lehre gerade fertig, oder?
Lehre war fertig und irgendwie hatte ich ja schon immer einen Rappel. Ich musste nebenbei immer was machen, Schule, Ausbildung weitermachen. Und irgendwann war es ja so, du musst ja dann sagen, will ich Angestellter bleiben oder will ich selber was machen?
Das liegt aber bei dir gar nicht so in den Genen, ne, diese Selbstständigkeit, oder?
Ja gut, in der Familie her war es noch nicht großartig vorgelebt. Mein Cousin ist auch selbstständig, mein Onkel war selbstständig und mein Onkel hat immer gesagt, das musst du nicht irgendwo für einen machen, das kannst du selber machen. Also eigentlich hat Heiner mich schon eher so ein bisschen dahin gebracht, dass man das auch kann und auch wagen kann. Investition ist natürlich riesig im Verhältnis zu dem, was man früher verdient hatte, was man dann als Metallbauer hinstellen muss. Aber es war für mich nie eine Alternative, Angestellter zu bleiben.
Nie, ne?
Nie.
Nee, das konnte
oder,
man.
Oder Angestellter in dem Sinne, dass ich da hätte frei werkeln, machen und tun können. Aber eigentlich immer mit der letzten Instanz, dass noch einer sagt, das geht nicht, das war eigentlich nicht mein Ding.
Nee, nee. Ist das dieser Freiheitsdrang oder ist das einfach, ich weiß, dass es besser geht?
Ja, hört sich natürlich doof an, aber ich glaube, ich habe immer gekonnt und ich kann es auch heute noch, wenn einer sagt, das geht nicht und ich weiß, dass es geht, dann mache ich dem das vor.
Ja.
Und das, glaube ich, war immer mein großes Plus, dass ich gesagt habe, wenn du das nicht willst, mache ich selber.
Ja.
Und dann ist es auch morgen fertig.
Das heißt, du bist ja aber auch immer in die Werkstatt gelaufen und hast das dann selber gemacht, wenn das sein sollte.
Das ist so. Und du schaffst bei 30 Mitarbeitern das über Tag nicht mehr. Dann habe ich es entweder abends gemacht, aber auf jeden Fall war ich immer Freitag, Samstag, Sonntag auch handwerklich tätig.
Ja.
Und
ja.
das war auch gut so.
Ja, aber zumindest habe ich immer so gespürt, es fiel dir auch leicht. Also es war, natürlich ist das anstrengend, so viel Zeit zu investieren. Natürlich ist es anstrengend, mal morgens ein bisschen früher aufzustehen als andere. So, das gibt auch schon Dinge, wo man sagt, oh, das kostet ein bisschen Überwindung. Aber wenn du an dem Metall oder an der Umsetzung warst, das war nie eine Schwierigkeit, oder?
Nö. Nein, das war für mich immer eine Herausforderung, aber eigentlich wusste ich schon, wie es geht, bevor ich angefangen habe, weil man sich das im Kopf ja schon dreimal ja. vorgestellt hat.
Ja. Wenn so ein Künstler sagt, das ist ja schon fertig, ich sehe es ja schon, ich muss es ja nur noch machen. Kannst du was mit anfangen?
Ja, das könntest du auf jede Geländerart, auf jede Treppe, auf jedes komplizierte Bauteil machen oder übertragen letzten Endes. Will ich einem Künstler nicht so nahe treten, da ist es nicht ganz so wichtig, ob das nun 48,9 Grad ist oder ja. 51. Das kam bei uns als Schwierigkeit dazu, da, vom Handwerk her. Aber ja, da kann ich mich schon reindenken. Das ja. siehst du vor deinem Auge, was da rauskommen soll. Und noch schöner ist ja, wenn du sagst, ich weiß auch, wie lange es dauert.
Ja. Du hast dich dann in der Gesellschaftsform am Anfang, war das am Anfang auch eine GmbH?
Nee, ich bin gestartet als Einzelunternehmer, weil ich ja, weiß ich noch wie heute, ich hatte einen alten Saab 9000 Turbo, der hatte einen Wert von 8000 Mark und ich hatte 10.000 Mark selber.
Ja.
So,
angespart?
Angespart, ja.
Nicht von zu Hause geschenkt, sondern?
Nee, ja. angespart. Von ja. Muttern gab es nichts und von wo auch immer gab es sowieso nichts und alles andere war vorher für Ausbildung und tralala und Leben mache ich auch ganz gern
ja.
weggegangen. Und nun findet man eine Bank, die dir irgendwie Geld gibt.
Ja.
Und nicht 2,50 Euro, sondern damals noch D-Mark 50, sondern ja. dann bist du da mit einem Konzert angekommen und hast gesagt, ich brauche aber von euch mal 500.
Ja.
Und dann habe ich 10, 12 Banken die Tür eingerannt.
Ja.
Und alle haben gesagt, da ist die Tür.
Ja.
Geh
ja.
mal nach Hause.
Ja.
Und dann kommst du wieder, wenn du so und so viel Eigenkapital hast.
Ja.
Oder deine Oma und dein Opa und deine Uroma, die bürgen alle noch mit.
Ja.
Aber das wollte ich nicht.
Nee. Weil du nicht fragen wolltest?
Nee, weil es sowas nicht gibt. Ich würde persönlich auch nie für jemanden bürgen und du bist, wie das so schön heißt, deines Glückes selber Schmied. Entweder traust du mir das zu und ich weiß, dass ich es kann, oder es geht eben nicht.
So. Ja. Also ich bin einmal gefragt worden in meinem Leben, ob ich bürgen würde, also neben so Bürgschaften von nicht helfe dir, sondern eine finanzielle Bürgschaft. Und die habe ich auch abgelehnt. Und eigentlich habe ich sie abgelehnt, weil ich denjenigen sehr gerne mag, aber eben mit ihm auch irgendwie noch befreundet bleiben wollte und nicht irgendwie, dass die Bürgschaft uns entzweit. Weil ich glaube, ich könnte heute jemanden sagen, nimm das Geld und dann ist gut, also gut befreundet. Aber ich würde nicht bürgen, weil das zieht ja alles mit.
So. Nein, bürgen ist für mich ein rotes Tuch, gehört sich auch nicht. Ich würde auch nie jemanden fragen, ob er für mich bürgen würde.
Ja.
Wenn ich neben dem, dass ich Handwerker bin, auch Kaufmann genug, dass ich sage, das ist ein Geschäft, und dann ist das ein Vertrag und dann haben wir eine Summe X und dann kostet ja. das die Rückzahlung das. Von mir aus ist die Rückzahlung genauso hoch wie die Summe. Aber bürgen ist für mich utopisch.
Als die 10. Bank gesagt hat, nee, bring mal Eigenkapital oder keine Ahnung, bring mal Aufträge, keine Ahnung, was sie so wollten.
Das war ja die Krux. Ich hatte ja Aufträge genug schon in Hinterhand.
Ach so.
Weil meine Ex-Firma, wo ich gelernt habe, wo ich eigentlich, wahrscheinlich wäre ich auch nie selbstständig geworden, weil ich bei Frieda freie Hand hatte und machen konnte, was ich wollte. Aber die gingen ja dann das dritte Mal in Folge pleite. Und das vierte Mal wollte ich nicht mit der gleichen Adresse und Telefonnummer wieder selbstständig werden. Also war ich vorher schon im Büro, ich hatte Arbeit genug und in der Tasche und alle haben auf mich in Anführungsstrichen gewartet. So war das damals tatsächlich, dass sie gesagt haben, dann hat das auch nur 3 Wochen länger Zeit, mach mal erstmal auf und dann legst du los. Und nachdem die 10. Bank gesagt hat, ich will nicht mehr, habe ich zu meinem alten Lehrmeister gesagt, ich sage, die wollen alle nicht. Was können wir denn jetzt noch, oder was kann ich denn jetzt noch machen? Und dann haben wir damals eine Sparkasse umgebaut in Segeberg und dann hat er gesagt, da gehen wir jetzt mal hin. Und dann sind wir da hingegangen und dann haben wir gesagt, ja,
Dein
was?
alter Chef sozusagen mit dir?
Nee, mein Lehrmeister,
Dein
nicht mein
Lehrmeister.
Chef. Der damalige Angestellte Meister
Ja.
dort und der kam aber aus Segeberg und der war da schon 60 und der kannte nur auch Gott in die Welt in Segeberg. Und dann sind wir zu der Bank hingelaufen und dann haben die gesagt, bist du nicht gleich gekommen? Machen wir. Ja, dann haben
Glaubst
die
du, weil er die
auch
Kontakte
mit.
hat? Oh, ja.
Auch mit. Natürlich kannten die mich schon und die wollten vielleicht auch gern ihre Arbeit fertig haben, weil wir in der ausführenden Zeit mit der alten Firma pleite
Okay,
gegangen sind.
okay.
Vielleicht war das von denen auch mehr Mittel zum Selbstzweck, aber unterm Strich war das der Türöffner und dann hatte ich ja 4 Wochen später 6 Mitarbeiter.
Ja. Ja, und Finanzierungsbedarf, also Geldbedarf.
Nicht unwesentlich, also die Ausstattung einer Metallbauwerkstatt ist schon siebenstellig, ne?
Okay.
Und die Vorfinanzierungszeiten sind auch 8 Wochen.
Ja,
Und das musst
ja.
du dann erstmal irgendwie kriegen, ne?
Ja. Das habe ich zum Beispiel beim Handwerk. Ich weiß, dass man das so macht, aber warum man das so macht, habe ich nie begriffen. Ich finde, wenn man einen Auftrag vergibt, dann könnte man ja zumindest, finde ich, die Materialien bezahlen. Weil das habe ich ja irgendwie gekauft, das wird ja vielleicht auch meins, weil das verbaut wird. Damit könnte ich um. Macht man aber nicht, ne?
Inzwischen kommt man sehr weit dahin, dass man das macht. Vielleicht waren wir Handwerker auch einfach zu doof dazu, das so zu machen,
Okay.
weil wir gesagt haben, jetzt musst du erstmal eine Leistung erbringen. Leider musst du dafür ja Material einkaufen, dann dauert das manchmal ganz lange, bis das Material kommt. Du hast aber vielleicht schon bezahlen müssen, weil
Ja.
das spezielle Materialien sind. Und der Kunde hat natürlich immer gesagt, ja, solange das hier nicht eingebaut ist, kann ich auch nichts bezahlen. Aber wenn du dann mutig genug bist, sagst du, pass mal auf, Frank, wenn du das haben möchtest, du kriegst von mir eine Bürgschaft, da würde ich dann tatsächlich eine Bürgschaft
Ja,
geben.
ja.
Ich krieg von dir erstmal 50%.
Ja.
Wenn ich damit abhaue oder du Angst hast, hast du hier die Bürgschaft der Meyer Müller Schulze Bank
Ja.
und dann kannst du dir das holen.
Ja.
Selbstschuldnerisch. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das predigen wir heute vom Ehrenamt jedem Unternehmer, das zu tun. Aber einige sind dafür immer noch zu feige.
Ja, ich sehe das ganz wenig. Also, es gibt es mal so und ich finde es auch gut. Ich würde es auch immer machen, weil ich will ja auch, dass es meins wird. Also, warum soll ich nicht
Ja,
bezahlen?
und wenn
Weil,
du dann schon nicht bezahlen kannst oder
ja.
dann wirst du hinterher auch nicht bezahlen können, das wird nicht funktionieren.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich einfach nur, entweder ist das die schlechte Kaufmannschaft in einem Handwerker
Ja.
oder die Angst, eine Abfuhr zu bekommen oder den Auftrag nicht zu kriegen.
Ja.
Vielleicht muss man auch erstmal dahin kommen, den Mut zu haben, dann geh doch woanders hin.
Ja. Wenn man, so wie du, das ja über 20 Jahre jetzt gemacht hat, heute machst du es was anderes, aber wenn du über 20 Jahre deine Firma gemacht hast, dann gibt es ja so Gründung, Etablierung und Ende. Da kommen wir, wie es geendet hat, kommen wir nachher mal zu. Lass uns mal mit diese drei Kapitel einmal ein bisschen beleuchten, weil ich habe mich an die Gründung erinnert und habe gedacht, du hast im Schweinestall angefangen.
Das ist so.
Ja.
Gegründet hast du ja eigentlich schon ein Jahr, bevor du deinen Laden aufgemacht hast. Also ich
Ja,
jetzt als Handwerker.
ja.
Dann gehört erstmal ein Konzept dazu. Dann musst du erstmal wissen, was du tust. Dann muss ja ein bisschen Peripherie geschaffen werden, dass du überhaupt einen Ablauf hinkriegst. Und dann ergab sich das einfach bei mir vor der Haustür, dass dein landwirtschaftlicher Betrieb zugemacht hat.
Ja.
Dann war noch Spaltenboden drin. Da
Ist
unten
auch wenig
schwamm.
im Schweinestall,
Ja,
ne?
da unten
Ja.
schwamm noch das, was früher vielleicht auch von den Schweinen noch da war zum Teil.
Ja.
Dann war ein Arbeitsbetrieb für alte Möbel da drin, der hat dann erstmal ganz viel Schied dahinter lassen. Da habe ich mich dann mit meinem damaligen Verpächter darauf geeinigt, dass er das noch entsorgen muss. Aber dann haben wir angefangen, während wir versucht haben, eine Schlosserei zu bauen, erstmal Boden gemacht und Elektrik gemacht und Luft gemacht und Heizung gemacht und alles, was man dazu so braucht, nebenbei. So, und da war dann alles, was zwei Hände hatte, musste damit ran. Das nützt ja nichts. So.
Ja, weil ich das auf der einen Seite gut finde, so eine pragmatische Lösung zu haben. Du hast es ja auch vor der Haustür gehabt und das ist schon mal eine pragmatische Lösung. Und weil es sich einfach anbot, da gibt es ja Leute, die suchen, 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 suchen und fangen gar nicht an, weil die richtige Lösung gibt es ja nie.
Nee, aber für uns war wichtig, oder für mich war wichtig, das musste jetzt losgehen. Zum einen, weil der andere Laden kaputt war,
ja,
die Arbeit auf der Straße lag. Sonst hätte man eigentlich, deswegen haben ja 10 Banken gesagt, 1996 bist du bekloppt, das schlechteste Jahr für selbstständige Handwerker überhaupt. Konjunktur am Boden, alles Käse, höchste Insolvenzklasse Metallbau. Also eigentlich war das ja russisch Roulette für Banken.
Ja, aber wenn man jung ist, sieht man das nicht. Ne? Das weiß man jetzt.
Ja, das weiß man jetzt. Ja, ja. Früher wollte man das noch nicht wahrhaben, weil man ja eigentlich wusste, du hast so und so viel 100.000 D-Mark in Vorlauf an Aufträgen.
Ja.
Und eigentlich konnte ich ja auf den Zehner genau sagen, was dabei rauskommt.
Ja.
Aber gut, einige sind halt mutiger als Bank und einige weniger mutig.
Ja, ja.
Und heutzutage, finde ich, sind sie in Stellen zu mutig gewesen,
ja,
um Finanzierung rauszuhauen, einfach um ihr Geld loszuwerden.
Ja, ja, ja. Du hast dann gemietet, das ist sicherlich bedingt auch dadurch, dass man jetzt gar nicht das Geld gehabt hätte, noch zu kaufen. Aber du bist auch immer Mieter geblieben da.
Ja, fing ja damit an, dass mein Vermieter gesagt hat, der ist Bauer. Ein Landwirt, ja, verkauft ja nun seinen Grund und Boden, nicht?
Nee.
Und das war dann so. Wir haben nun einen Schweinestall gehabt. Alles, was wir da reingesteckt haben, war mein Geld und nicht seins. Und von daher war der Mietzins für mich völlig okay. Und nachdem wir uns dann auch darauf geeinigt haben, dass ich mich da erweitern kann, natürlich mit der Maßgabe, dass ich alles selber bezahle, habe ich dann auch auf fremdem Grund ein Haus drauf gebaut.
Ja.
Und ganz viel Pflasterfläche und ein Tralala und Drumherum.
Ja, aber ich bin ein Freund davon. Ich finde das Modell gut.
Ja.
Mir, nach meinem Empfinden, ist es genau richtig. Ich mache das auch so. Ich kaufe gerne Immobilien zur Vermietung, wenn andere drin wohnen. Aber für einen selber, ich bin sogar gar nicht so ein Freund vom Einfamilienhaus. Also das mache ich jetzt, weil es mir leisten kann und weil es so ist. Aber grundsätzlich ein finanzielles Massengrab.
Das ist ein Arbeitsgrab und ein Massengrab, was Geld angeht. Das ist einfach so, ja.
Ja.
Aber mir macht es halt auch unheimlich viel Spaß. Aber ich hätte nie eine Firma jetzt bezahlt mit Räumlichkeiten, mit Halle, mit allem Tralala. Weil unterm Strich, dafür mache ich auch das zu lange schon vom Ehrenamt, du wirst den Kram ja nie wieder los. Ja. Wer soll es denn kaufen?
Ja.
Und für welches Geld soll er es denn kaufen?
Ja.
Das ist ja, du musst ja auch denken, der muss ja auch irgendwann mal in Gange kommen damit.
Ja.
Und wenn der nach heutigen Maßstäben denn schon 10.000 Euro für eine große Halle und tralala an Miete bezahlt, wie soll der denn überhaupt Gewinn erwirtschaften, wovon der noch leben will?
Ja.
Chancenlos. Und also da ist man sich vielleicht ja dann auch noch ein bisschen selbst nahe, dass man es auch nicht verschenken will,
nee,
was man da geschaffen
nein.
hat.
Aber ich stelle fest, dass es bei vielen immer so den Trieb gibt, ich muss das jetzt dann auch kaufen. So, und da habe ich bei dir mal gesehen, nee, und ich finde das richtig, aber es ist die Ausnahme.
Ja, also vielleicht hätte ich, wenn es mit 30 die Möglichkeit gegeben hätte, das zu kaufen, vielleicht sogar noch getan. Mhm. Die Möglichkeit hatte sich dann nachher mit 45 ergeben, als mein Bauer sagte, du, jetzt kannst du haben. Da habe ich gesagt, du, jetzt will ich es nicht mehr haben. Jetzt muss ich schon wieder bald einen suchen, der das haben will. Also, ja. Und dann binde ich mir hier einen Klotz ans Bein. Also
ja.
Bestimmt nicht.
Ja, ja, ja. Weißt du, kannst du dich an die ersten Erfolge erinnern? Also so, wo man so stolz drauf war, man hat eine Treppe gemacht oder man hat irgendwie das und den Kunden gewonnen oder so. Gibt es da irgendwas, was dir so einfällt?
Also der größte Erfolg für mich war, und das war gleich im ersten Vierteljahr, das war früher noch Spedition Mordhorst,
ja,
in Reisdorf. Das weiß ich noch. Herr Röhner war der Architekt aus Plön. Und da waren wir in Staffenhagen und haben dort eine Halle gedämmt, verkleidet von drin mit Blech und Isolierung. Und das war ein utopisch großer Auftrag damals, ich glaube 300.000 Mark.
Ja.
Und du kommst im ersten Vierteljahr mit 10.000 eigenen Mark da an.
Ja.
Also das,
ja,
war so das erste Riesenhighlight überhaupt, was,
ja,
man so hatte.
Ja. Kannst du bestätigen, dass man solche Highlights immer mal braucht? Also so eine Herausforderung von,
ja,
das ist irgendwie kompliziert, das ist, was mache ich jetzt und ist vielleicht auch zu groß, aber ich versuche es. Hast du das immer gehabt?
Ja, hat aber auch mit Größe und mit Umsatzgröße nichts zu tun oder mit ja, Produkt nichts zu tun. Ich habe immer gesagt, dass das Tollste, was passieren kann, ist, wenn einer kommt und sagt, sie sind der Letzte, wo ich hingehen kann, sie müssen es irgendwie machen.
Ja, ja.
Und dann hast du dich da irgendwie festgebissen und da hast du irgendwas draus gemacht. Und dann kann das vielleicht nur mal so ein 200 oder 300 Marks Auftrag, ja, gewesen sein.
Ja.
Aber du hast hinterher gesagt, Gott,
ja,
warum haben die das nicht hingekriegt?
Ja. Weil man damit innerlich weiterkommt von, oh, ich kann hier echt Probleme lösen und dann traut man sich was anderes auch wieder zu oder weil das die Aufgabe war?
Ich glaube, für einen selber. Also ich habe es immer so gesehen für mich selber. Wir haben ja auch alles an Aufträgen gemacht. Wir sind zu Tante Erma gefahren, haben für 50 Mark ein Schloss getauscht, auch wenn es nicht kostendeckend war. Nun komme ich vom Dorf aus Scharsdorf, Schallhorn und Preetz, mich kennt hier jeder. Ich hätte mir gar nicht erlauben können, irgendwo nicht hinzufahren, nur weil der Umsatz nicht stimmte.
Schlägt
Aber
auf die ganze Familie durch.
das ist so. Du brauchst aber immer mal einen Auftrag, wo du gesagt hast, ja geil, dass ich es gemacht habe. Und da kann vielleicht auch sogar mal ne negativ ausgehen. Abgerechnet wird ja immer zum Schluss. Und sicherlich sind bei mir auch viele Aufträge negativ ausgegangen, wenn ich meine ganze Zeit und das, was du dir an Gedanken gemacht hast, da reinrechnen müsste. Aber unterm Strich zählt ja das Gesamtergebnis und das haben wir eigentlich immer ganz gut hingekriegt.
Ja, das habe ich immer erfahren bei dir. Verwaltung war immer reduziert oder
Ja,
selbst gemacht.
selbst gemacht, aber das war, glaube ich, mein großes Plus, war auch meine Frau, weil ich mich da hundertprozentig drauf verlassen konnte und weil ich zu Hause nicht über die Arbeit reden musste. Und mein Mitarbeiter oder Mitarbeiter im Büro, wovon ich einfach wenig hatte, wenn wir mit 30 Mann, 2,5 Mann im Büro waren, das macht keinen Handwerksbetrieb in der Regel. Aber wir waren eigentlich von Anfang an 1996 schon mit Homebanking angefangen. Wir haben immer schon mit dem PC das gemacht, auch wenn das für mich immer böhmische Wälder waren. Aber ich konnte es bedienen und das Programm, was wir hatten, konnte ich bedienen. Und so waren wir eigentlich büromäßig, das war albern. Also wir konnten sofort aus dem angebotenen Auftrag eine Rechnung, das waren 2 Mausklicks und dann war es erledigt. Kostete viel Geld als PC-Programm, aber war für mich immer der richtige Weg. Und Mitarbeiter sind toll, aber sie sind auch teuer und sie sind auch nicht unzuverlässig, das falsche Wort, aber sie sind vielleicht auch mal nicht da. Ja, und dann weiß ich gar nicht, wo meine Kaffeemaschine steht oder was. Also das geht gar nicht, übertrieben gesagt.
Naja, aber ich kriege bei vielen Handwerksbetrieben mit, dass sie die Sicherheit brauchen, auch des Büros, dass sie irgendwie die Umgebung brauchen. Ich meine, ich muss hier genau wissen, was passiert, und ich will auch, dass die Abläufe alle stimmen und relativ prozentual mehr Kosten im Büro haben, als du sie je hattest.
Ja, ist der Nachteil oder war mein Glück, das so zu machen. Ich habe meinen Mitarbeitern aber auch immer freie Hand gelassen, außer sie hätten die Firma verkauft, sonst konnten die alles entscheiden. Und mein Büro war zum großen Teil vielleicht auch mein Telefon und mein Rechner unterwegs. Und man kann beim Autofahren so viele Sachen machen, die man vielleicht verkehrsrechtlich nicht machen darf. Aber du kannst eigentlich schon alles abarbeiten unterwegs. Bis du wieder ins Büro kommst, hast du einen sauberen Schreibtisch, normalerweise.
Ich liebe das auch. Also das liebe ich auch. Gucken wir mal auf Etablierung. Mir ist etwas hängen geblieben, das in der jetzigen Zeit ja schon fast ein bisschen anrüchigen Charakter hat, aber du hast für Russland mal gearbeitet. Heute hört sich das komisch an,
Da war
aber
das noch ganz weit vorn.
ja.
Nein, haben wir tatsächlich gemacht, 2018 haben wir damit angefangen. Da hatten wir mal das Glück, dass jemand zu uns kam und das war genau solche Geschichte wie dem Mann muss geholfen werden und dann hast du da einen Preis für gemacht. Aber das müssen sie auch einbauen. Ich so, wie einbauen? Sankt Petersburg, weißt du, wo das ist? So, und ja, das ist kein Problem, hieß es denn, das regeln wir alles, die Jungs fliegen rüber, die werden da betüdelt, gemacht, getan, die bauen das dann ein und dann kommen die wieder zurück nach 14 Tagen, 3 Wochen und dann machen wir das so. Ich sage, ja, das hört sich irgendwie ganz toll an, aber da habe ich gedacht, ja, du kannst mir ja viel erzählen, ne? Ich habe hinterher nicht bezahlen. Ich sage, dann kostet es mir voraus. Ja, war auch kein Problem. So, und das war natürlich eine ganz, ganz entspannte Lage, weil wir auf einmal über sehr viel Liquidität verfügt haben. Und kommt eins zum anderen, kommt das nächste hinterher, dann fragten auf einmal die nächsten russischen Freunde, kannst du nicht kommen? Musste man aber nachher auch einen Riegel vorschieben, weil die immer fordernder wurden. Also nicht fordernder, dass du vom Geld her irgendwie runtergehen musste, das hat die alle nicht interessiert. Das musste einfach aus Deutschland kommen und das musste gut sein und das musste besser sein als vom Nachbarn. Das war ganz wichtig.
Also ich habe auch mit einigen russischen anderen Kunden, kann ich nicht sagen, aber Zwischenhändlern und so zu tun. Die bestellen ja viel in Deutschland, das muss man so sehen. Und bei mir ist immer hängen geblieben, da wird immer noch mal einer dazwischen geschaltet wieder, damit einer noch mal mehr Geld verdient. Und deswegen ist der Verdienst manchmal gar nicht mehr so wichtig, weil wer es am Ende bezahlt, weiß man gar nicht. Da hängt so viel dazwischen, war das auch so?
Russische Geschäftsgehabe, das ist ganz normal.
Ja.
Der Händler hat einen Zwischenhändler und der hat wieder einen Endhändler und der hat einen Kunden.
Ja.
Und jeder kriegt 10% ab.
Ja.
Und deswegen heißt es so immer, pass mal auf, wenn du da vor Ort bist, du weißt nicht, was du bezahlt hast und was es kostet.
Nee.
Ja. Das wäre auch unangenehm, weil der Endhändler ist meistens der beste Freund, von dem das bekommt.
Ja.
Und wenn der dann nochmal wieder 10% davon verdient, ist das unerklärlich, aber scheinbar sind das da Geschäftsgebaren, die völlig normal sind.
Ja. Durch die jetzige Zeit hat das ja alles einen anderen Charakter, aber ich muss auch sagen, das ist halt auch eine andere Mentalität. Ne? Also so, die machen das irgendwie anders. Ich kann gar nicht genau sagen, wie, aber jedenfalls, mir ist es ein Stück fremd gewesen, so wie ich das kennengelernt habe. Und so wie du das jetzt berichtest, ist das ja auch nicht so ganz einfach mit denen. Ne?
Nee, ist es nicht. Wobei ich muss sagen, für die muss ich auch mal eine Lanze brechen. Das heißt immer, die saufen so viel und die machen so viele schlimme Sachen. Bestimmt machen sie alle schlimme Sachen, aber das Unangenehmste, was du damals den Russen, mit denen ich zu tun hatte, antun konntest, war am Tisch nicht aufzuessen.
Ja.
Das war für die eine Todsünde. Du konntest nicht trinken wollen, das war alles für die okay.
Ja.
Aber das sind sehr, sehr gute Gastgeber, ganz toll. Die fahren da von Pontius Pilatus alles auf. Und zu sagen, ich habe keinen Hunger mehr, das ging gar nicht.
Ja.
So, und das bei meiner Statur irgendwann ist mal Schluss, was da reingeht.
Du hattest so keine Doggy-Bags oder sowas?
Aber ganz, ganz toll, wirklich. Auch, ich habe auch ganz tolle Menschen da kennengelernt. Auch ganz viele schlimme Menschen bestimmt kennengelernt, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben möchte. Aber unterm Strich finde ich schon, mein Gott, es ist ein Geschäft gewesen. Ne? Und es war kein Land, mit dem man keine Geschäfte macht. Da haben wir als Bundesregierung schon ganz viel mitgemacht. Und wir waren auch in den USA, wir waren auch in Schweden, wir waren auch in Norwegen, in Dänemark, überall. Wir sind zum Chiemsee runtergefahren fürs dänische Bettenlager, was auch immer. Können wir ja nicht so schlecht gearbeitet haben, wenn die uns
anmachen wollen. Also nee, da hast du bestimmt nicht schlecht gearbeitet, aber ich glaube, dass man auch die Kontakte braucht, die einen dahin bringen.
Ja.
So, und das fällt man natürlich durch gute Arbeit auf, das ist bestimmt das eine, aber man fällt einfach auch als Typ irgendwie auf, dass man die Probleme lösen kann, dass man mit den Menschen kann. Ich glaube, das ist immer ein Mensch-zu-Mensch-Geschäft, Handwerk wie alles andere auch. Und dann muss man einfach sich irgendwie mögen und dann sagt einer, Mensch, Thoralf, könntest du vielleicht mal da zum Chiemsee fahren?
Genau, guck dir das mal an, mach das mal fertig bitte.
Ja.
Und dann ist es gut.
Weil so, was du beschrieben hast, du hast Freude daran, die Lösung herzustellen, das ist ja das, was wir alle suchen, ne?
Ja, genau. Nerv mich nicht, Hauptsache ist fertig.
Ja, so, und das ist so. Dann habe ich zwei Dinge versucht rauszufinden für mich, warum ist es erfolgreich, was du gemacht hast. Ich habe das eine rausgefunden, es gab bei dir kein Jammern. Ich nenne das mal mental gut aufgestellt. Also dann ist das halt so. Auftrag abgesagt, gut, kommt der Nächste. Also so, das meine ich mit. Die ist bestimmt, die sind Leute abgehauen, du hast irgendwie ein Geschäft versenkt, was nicht so hätte laufen sollen oder deine Leute waren nicht da, wie auch immer. Aber kannst du das bestätigen?
Ja, das ist so, tatsächlich. Und es bringt dann ja auch nicht weiter. Du hast montags morgens das Problem, dass drei Mitarbeiter absagen, weil sie krank sind. Das ist ja auch legitim und das ist eben so, aber es muss geregelt werden. So, und alle haben über mich immer gelacht, wenn ich dann morgens meine Zettelwirtschaft hatte. Aber ich habe auch morgens erst die Planung gemacht für den Tag, wer wohin fahren soll. Natürlich wusste ich grob Bescheid, was ich zu tun habe an dem Tag. Aber du lebst doch mit zu viel, du lebst mit der Ungewissheit Mensch. Material, ist es da oder ist es nicht da? Du lebst mit dem Wetter, kann ich nicht bauen? Und mit dem Vorgewerk auch noch. Mhm. So, und am Sonntag ruft mich keiner an, dass er krank ist. Das macht er Montag morgens. So, von daher, da brauchst du gar nicht erst anfangen zu jammern, da brauchst du eine Lösung machen. So, und dann werden Fensterplätze besetzt, habe ich immer gesagt, und dann fahren wir zu einer Baustelle. Und zur Not sind wir mittags zu einer anderen Baustelle gefahren, um irgendeinen glücklich zu machen. Das ist so. Und natürlich hast du auch mal richtig ins Klo gegriffen, was einen Auftrag anging.
Ja.
Dann hast du da mal richtig Geld versenkt. Ja, mein Gott, dann musst du mal am Wochenende wieder in die Werkstatt gehen und mal arbeiten. Nützt ja nichts.
Ja, aber das habe ich immer gut gefunden. Und
solange du zwei Hände hast, kannst du auch noch was tun.
Ja, ja. Und was Zweites ist mir aufgefallen, es gibt so einen englischen Satz, aber ich übersetze ihn mal im Deutschen. Was immer du nicht geändert hast, hast du gewählt. Also was immer jetzt gerade ist, scheinst du ja gewählt zu haben. Das beschreibt diese Situation vom Jammern noch mal ein bisschen weiter. Was ist, ist. Also jetzt ist es halt so.
Ja, und dann musst du damit fertig werden und dann musst du da auch das Beste rauskriegen. Und ja. Manchmal ist es ja auch nicht schlimm, wenn wir auf Angestellte gehen, wenn mal einer weg ist.
Ja, ja.
Das ist auch eine Chance.
Ja, genau. Ne? Also das Leben geht weiter.
Ja. So, und das ist mit jedem Auftrag so. Und wenn die mich nicht wollen oder uns nicht wollten, dann ist ein anderer gekommen.
Ja. Was würdest du sagen in so einer Firmenführung? Was ist denn so das, wo du sagst, ach, das hätte ich mir gerne erspart, das hätten wir irgendwie besser machen können oder das ist für mich eine Niederlage. Gibt es sowas?
Eine Niederlage?
Ja, oder so, oh, so blöd gelaufen.
Naja, blöd gelaufen. Pass mal auf, mein erster Mitarbeiter, der gekündigt hat, der kam rein und sagte, Thoralf, ich will kündigen. Das wollte er eigentlich gar nicht.
Ja.
Der wollte eigentlich mehr Geld.
Ah ja.
Aber wenn jemand zu dir sagt, ich will kündigen, dann hat er eigentlich innerlich schon gekündigt und ist schon weg.
Ja.
Das war bei dem aber damals gar nicht so. Aber das habe ich dann eiskalt durchgezogen und gesagt, dann ist das eben so.
Ja. Da hättest du sagen können.
Da hätte ich sagen können, da hätte ich vielleicht über meinen Schatten springen können und sagen, das ist doch nicht das, was du haben willst.
Ja.
Du wolltest mehr Kohle. Aber für mich wusste ich eigentlich, wenn ich da jetzt nachgebe, dann zieht das wieder andere Kreise nach sich.
Ja.
Aber das hätte ich eigentlich, und das war relativ früh, nicht machen sollen. Ansonsten muss ich sagen, bin ich vielleicht doch ein bisschen autoritärer Führungsstil, was meiner Meinung nach, aber wenn du so schlank aufgestellt warst wie wir in der Verwaltung, auch nicht anders ging und da ein Teil meiner Bürokraft auch meine Frau war, haben wir relativ schnell die Sache getroffen, dass wir uns zu Hause nicht darüber unterhalten und dass sie oben ist und das macht, was ihr Bereich darstellt und dass ich da nicht reingerätsche und andersrum.
Ja.
Sonst hätte das bestimmt auch nicht so lange gehalten, wäre auch nicht so gut gegangen.
Ja, ja, toll. Dann gibt es so ein, gibt es ja bei den meisten Betrieben irgendwie die Idee, oh, wann geht denn das mal weiter? Also nicht mehr in deine Hände, sondern wann geht denn das mal weiter? Mhm. Da kommen einige Ideen auf Kinder, da kommen andere auf die Idee auf den Nachbarn. Du hast dir um Mitarbeiter ganz viele Gedanken gemacht, du hast irgendwann verkauft.
Mhm.
Ist Verkaufen gut?
Also ja, Verkaufen ist gut. Die Frage ist immer, wie geht es ab und wie läuft es ab und wie geht es später über die Bühne?
Ja.
So, ich habe nun recht viel und recht lange schon im Ehrenamt zu tun und ich weiß, dass man ganz lange braucht, jemanden zu finden.
Ja.
Und in unseren Zeiten heute ist es eh schon schwer genug. Wenn ich denke, ich hatte das eigentlich schon schwer, 1996 Geld zu kriegen. Heute ist es ja relativ easy, Geld zu kriegen.
Von
der Bank Geld zu kriegen. Aber willst du dir das antun, beantworten viele mit Nein. Mhm. Nicht, weil die das Geld abschreckt, sondern weil die soziale Verantwortung abschreckt.
Mhm.
Verkaufen, glaube ich, ist schon richtig, weil ich möchte meine Kinder, wir hatten das Thema vorhin schon mal, nicht damit konfrontieren, zu sagen, das hättest du mal anders machen müssen.
Nee, nee, nee.
Oder das hätte ich besser gemacht. Oder so. Das geht nicht. Und das sieht man auch in vielen Handwerksbetrieben, dass das nicht gut geht.
Ja.
Verkaufen ist immer ein zweischneidiges Schwert. Du musst dich davon trennen.
Ja.
Und du musst in dem Moment auch sagen, ich habe unterschrieben, es ist nicht mehr meins.
Ja.
Und dann fährst du dran vorbei und sagst, sag mal, sind die bescheuert, die bauen Holzfenster. Oder machen ganz was anderes.
Ja,
oder
ja.
Du
die
musst
bauen einfach, zum Schweinestall zurück.
Ja, vielleicht ist das ein Geschäft. Aber du musst einfach sagen, ich bin jetzt da raus und es ist nicht mehr deins.
Ja, ja.
Fällt schon schwer.
Ja, glaube ich dir. Da gibt es ja manchmal so eine Entschädigung dafür, das nennt man dann Verkaufserlös oder Preis, Kaufpreis.
Ja, Schmerzensgeld.
Hilft aber nicht so richtig, ne? Man fährt doch noch vorbei, ne?
Du fährst ja, besonders wenn es bei mir ist, jeden Tag daran vorbei und nicht einmal, sondern 10-mal.
Ja.
Wenn du 200 Meter davon entfernt wohnst. Aber machen wir uns nichts vor, man hat sich damit beschäftigt, vorher, bevor man unterschrieben hat.
Ja.
Man hat eine Summe an Schmerzensgeld sich ausgedacht, die man haben wollte. Man hat sie vielleicht bekommen oder sogar noch mehr, vielleicht auch weniger. Und man hat ja eine Lebensentscheidung getroffen.
Ja.
Was will ich denn noch? Will ich die nächsten 20 Jahre so enden und wie die Firmen, die ich dir heute schenken kann, die mit 75 noch da stehen und sagen, Hauptsache kommt irgendeiner, der meine Mitarbeiter übernimmt.
Ja. Ja.
Das wollte ich nicht.
Nee. Du hast so ungefähr mit 50 deine Firma verkauft, ungefähr. Jünger wahrscheinlich.
Jünger, 48.
48 verkauft. Dann ist ja so ein Leben noch nicht zu Ende, ne?
Nee, da ist noch ganz schön viel nach und das ist ja auch schön.
Ja, ich habe meine liebe Tochter gefragt, Alma, was sie mit dir verbindet. Und dann hat sie gesagt, das ist der mit 2 Meter Hund, also Ali. 2 Meter Hund, war so eine Docke oder Ali gibt es nicht mehr, ne?
Leider gestorben. Jetzt gibt es 30 cm Hund. Wir haben downgesized.
Genau. Und das ist der mit der Fahne in der Hand, der voranmarschiert. Da hat sie natürlich ein klares Bild im Kopf, aber ich finde, das hat sie getroffen. Du bist wirklich der mit der Fahne, der voranmarschiert, oder?
Ja, vielleicht, wenn man das überträgt ins wirkliche Leben, das mit der Fahne ist ja der Schellenbaum bei der Gilde, wo ich dann vorweggelaufen bin, lange Jahre. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, das hängt mir ja auch ein bisschen nach, dass ich mehr so ein Macher bin und auch was Neues erfinden möchte oder was Neues mache. Wenn man das darauf beschreiben will, ja.
Ja.
So, und das muss auch nicht unbedingt immer mit Metallbau zu tun haben, das kann auch was anderes sein oder Ehrenamt oder.
Ja, Ehrenamt, ne? Du hast die Ortshandwerkerschaft geführt. Ortshandwerkerschaft hier in der Region oder
in Preetz,
der Stadt,
genau.
In der Preetz geführt. Du bist Obermeister.
Genau, seit 22 Jahren von der Metallinnung Holstein Nord. Das ist für Plön und Ostholstein, also ein ganz schön großer Bezirk.
Ja. Und jetzt nehmen wir mal deine Straightheit im eigenen Betrieb. Geringe Verwaltung, klare Ansagen, nicht jammern, also das, was dich so auszeichnet. Da müsstest du ja manchmal einen Vogel kriegen, weil die Innung ist ja gerade für die da, die es nicht so können.
Mhm.
Wie gehst du mit denen um?
Ja, das ist schon schwer. Das Innungsleben ist ja eigentlich von früh her so, dass das ein Gedankenaustausch war.
Ja.
Dass das eigentlich ja auch aus den Zünften herausgekommen ist. Da haben sich dann Unternehmer getroffen und gesagt, so, wir machen jetzt hier mal Handwerkspolitik.
Ja.
Und wir reden auch mal darüber, wo Frank als Angestellter arbeiten darf und wo nicht.
Ja.
Und sowas. Und wir gucken dann auch schon mal, was denn bei uns verdient wird. Also Stichwort Tarifhoheit.
Ja.
Aber eigentlich ist es auch ein Mittel zum Zweck, wenn mal irgendwo Murks passiert als Beratung, als sowohl technisch als auch juristisch, als auch betriebswirtschaftlich. Und natürlich ist es so, dass die es am nötigsten hätten, da nicht hingehen.
Okay.
So, und dass wir auch immer weniger werden.
Okay.
Guck mal, wo ich gelernt habe, hatten wir 30 Schüler in Plön in der Berufsschule. Die Berufsschule in Plön gibt es schon nicht mehr.
Ja.
Heute haben wir noch 10 in Eutin in der Berufsschule für ganz Ostholstein.
Ja.
Die ein paar Plöner gehen inzwischen nach Kiel und auch die Kieler haben nicht mal mehr eine volle Klasse.
Okay.
Also es wird zusehends weniger.
Ja.
Aber trotzdem ist Ehrenamt einfach nicht nur eine Ehre, das zu tun, sondern es macht auch unheimlich viel Spaß.
Ja. Das Obermeister, Kreishandwerksmeister. Als Kreishandwerksmeister bist du, glaube ich, der ranghöchste Repräsentant aller Handwerker. So, glaube ich, ist das, ne?
Genau, alle Erinnerungen, die bei uns vertreten sind.
Ja,
Im Kreis, auch für Plön und Ostholstein tatsächlich.
Ja.
Wir haben die Geschäftsstelle in Eutin. Und wir haben also einen ganz schön großen Stab an Gewerken, die wir da vertreten. Angefangen von Kfz über Fleischer, über Tischler, über Schlosser, über alles, was es so landläufig gibt. Und auch da ist es unheimlich nett, über den Tellerrand zu gucken. Mhm. Natürlich hat jeder das gleiche Problem. Kunde zahlt nicht, wir haben zu wenig Auszubildende, zu wenig Mitarbeiter. Das Geheule kann ich gar nicht mehr hören.
Komischerweise im Moment jedenfalls nicht zu wenig Aufträge. Ne? Das ist im Moment nicht das Problem.
Das ist wunderbar. Die verdienen sich alle eine goldene Nase. Hätte ich mal noch weitermachen sollen, meinen Job. Nein, das ist im Moment wirklich nicht das Problem. Aber die Sorgen und Nöte heutzutage sind schon vielfältig gelagert und ich möchte mit denen auch nicht tauschen im Moment.
Ja. Metallgewerbeverband, also Norddeutscher Metallgewerbeverband, bist du engagiert?
Ja, Landesinnungsmeister nennt sich das da bei uns, bin ich dort. Also das heißt, ich bin dann Chef von allen Metallbauern in Schleswig-Holstein und Hamburg.
Wahnsinn.
500
Betriebe. Und das habe ich vorhin auch erst begriffen, jetzt hast du ihn auch bundesweit aufstellen lassen.
Ja, es gibt einen Bundesverband Metall. Klar, wenn es einen Landesverband gibt, gibt es auch einen Bundesverband. Jedes Bundesland hat da seinen Abgeordneten. Das ist dann für Schleswig-Holstein, Hamburg wäre ich das. Wir haben dann keinen Bundespräsidenten, sondern einen Präsidenten vom Bundesverband Metall. Und der hat dann noch 4 Vizepräsidenten und davon durfte ich jetzt einer werden.
Ja. So. Glückwunsch. Denke ich, wirst du es genauso erledigen, wie du deine berufliche Tätigkeit erledigst. Aber man eckt schon an, ne?
Das ist so, aber wie ich schon mal sagte, das ist im Handwerk dann einfach angenehmer anzuecken.
Ja. Sind nicht so mimosenhaft.
Die sind nicht so mimosenhaft. Die nehmen das auch eher hin und vielleicht hat man da auch eine Chance, eher was zu bewegen.
Mhm.
Hier ist es anders als in der Politik. Hier darf man auch mal seine Meinung sagen und auch mal labern. Und vielleicht ist es so, wenn man seine Meinung sagt und mal labert, dann kriegt man auch seinen Posten. In der Politik ist ja umgekehrt.
Ja, ich bin ja auch so ein Freund davon, dass man die Dinge selber regeln muss. Du machst es jetzt über das Ehrenamt, weil du deine Firma nicht mehr hast, oder du hast es ja parallel auch gemacht,
Ja.
eine sehr lange Zeit. Ich glaube, es ist immer ein Fehler, auf die Politik zu schauen, dass die das für einen regelt. Das ist so, wenn ich Wasser brauche, kann ich am Regen warten oder ich hole meine Gießkanne. Ne? Also ich glaube, das ist immer blöd, sich von oberen Mächten abhängig zu machen. Und
Nein.
das ist halt auch Politik. Ne?
Können die auch nicht, woher sollen sie es auch können, wenn denen keiner sagt, was wir an Ängsten, Sorgen und Nöten haben und
Ja.
was wir brauchen? Dass
Ja.
wir das natürlich auch denen erzählen und da trotzdem nichts passiert, da machen wir uns auch nichts vor.
Ja.
Aber ein Bruchteil, und das bilde ich mir ein, ein Bruchteil können wir schon immer mal bewegen und ein paar Sachen kommen ja auch positiv zurück.
Nun hast du dich ja für viele, ich nenne es mal Mentorenschaft, du wirst im Handwerk, dir werden Leute zuhören. Du hast, ob jetzt im Ort, im Kreis oder bundesweit, du stehst ja auch hier. Heute war ich bei einem, habe ich zufällig getroffen, der hat gesagt, ja, der kommt auch noch vorbei, der Thoralf, der muss meine Garage noch machen. So, der ist dagegen gefahren, so habe ich das
Genau.
verstanden. Also du bist ja sehr Mentor, also du bist ja bereit, immer zu helfen und auch zu machen. Was fordern die meisten denn an Hilfe bei dir ab? Ist das den Sachverstand? Fragt auch mal einer, sag mal, du hast ja jetzt auch damit gutes Geld verdient oder hast ja auch verkauft. Gibt es da Tipps? Also was für einen Sachverstand fordert man von dir am meisten?
Also könnte ich fast tatsächlich sagen, das hält sich die Waage aus handwerklichem Dienstleistung, nenne ich das mal, weil er gegen seine Garage gefahren ist, das zu tun. Andere fragen aber auch tatsächlich mal nach handwerkspolitischen Themen, wie man sich verhalten soll oder wo es hingehen kann. Tatsächlich aber auch Sachverstand, was mein Gewerk angeht. So, das ist natürlich auch immer ein zweischneidiges Schwert. Ich bin selbstständig als Sachverständiger. Das ist wie beim Architekten, der gefragt wird, kann ich hier ein Haus bauen? Der sagt, ja, das kannst du machen. Kriegt aber keine Baugenehmigung, dann stehst du mit einem Bein im Knast, weil du den falsch beraten hast. Also da halte ich oder möchte ich mich immer eher gern zurückhalten, dann musst du mich leider beauftragen, wenn ich was dazu sagen soll. Aber trotzdem fährt man hin und nach bestem Wissen und Gewissen versucht man sich da irgendwie einzubringen. Und das mache ich auch gern.
Nun ist es dir in deiner Tätigkeit ja relativ leicht gefallen, mit hohem Einsatz, aber relativ leicht gefallen, auch damit Geld zu verdienen. Jetzt siehst du ja auch andere, die ganz viel auch arbeiten, fleißig sind, aber nicht so einen Ertrag erzielen. Fragen die mal um Rat?
Nee.
Das fällt mir auch auf. Also in meiner Branche.
Ja, das ist so.
Also ein Drittel der Leute in meiner Branche sind ungefähr zahlungsunfähig. Also denen geht es nicht besonders gut. Aber da fragt keiner.
Nee, es fragt keiner. Und da hat mein Onkel immer einen Satz geprägt, du musst den Neid auch verdienen. Neidisch sind sie aber.
Ja, gut. Ja, damit kannst du ja um, ne?
Ja, das
Das ist ja
ist eben
Anerkennung.
so. Ja, genau. So. Und das ist auch so. Und jeder kann das ja machen und jeder kann sich morgen selbstständig machen und jeder kann sich auch Leute einstellen und jeder kann das genauso gut machen. Aber wenn er nicht weiß, wie das geht, nicht zu fragen, das ist ja dann schon irgendwie blöd, ne? Und gerade für mich als Ehrenamtler ist es irgendwie doppelt nicht nachvollziehbar. Wir haben einen leistungsstarken Metallgewerbeverband in Kiel mit hauptamtlichen Anwalt. Anwälte, mit hauptamtlichen betriebswirtschaftlichen Berater. Glaubst du, da fragen Leute nach, denen es dreckig geht? Nee, da fragen Leute nach, denen es gut geht, wie es noch besser gehen kann.
Ist der Coaching-Ansatz zur Hilfe verkehrt oder machen die, müsste man dankbar sein, dass die, die kein Geld verdienen, es in Zukunft vielleicht auch nicht mehr machen? Ist das ein normaler Selektionsprozess?
Also ich finde einen normalen Selektionsprozess schon okay. Aber bei vielen hapert es einfach an Kleinigkeiten. Da sind super Handwerker bei, die machen super geile Arbeit, die brauchen sich überhaupt nicht zu verstecken. Weißt du, wenn du abends aber so müde bist und ins Bett fällst, weil du die Rechnung nicht mehr schreiben kannst, das ist einfach dumm. Das kann man auch nur dumm nennen. Und dann kannst du auch nur sagen, du bist an Dummheit leider pleite gegangen. Obwohl du ein Top-Handwerker nur ein schlechter Kaufmann warst.
Ich will noch zwei Themen beleuchten gerne mit dir, die mehr so ins Private gehen. Du hast ja auch mal Spaß gehabt, dich mit Immobilien zu kümmern. Sowohl eigene gekauft, als auch vermietet, als auch sich einfach damit beschäftigt, weil du auch ja aus dem Ehrenamt dich um Immobilien kümmern musst. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, nun das Bauen liegt mir irgendwie so ein bisschen im Blut, macht mir unheimlich viel Spaß.
Ja.
Und nun finde ich, nur weil ich nur Metallbauer bin, muss ich mich doch nicht nur dafür interessieren, sondern auch für den Maurer oder für den Zimmermann, ja, und sonst irgendwas. Und auch da kann ich immer wieder nur meinen Onkel sagen, du musst mit den Augen stehlen.
Ja.
Und wenn du auf so einer Baustelle bist und lang genug auf Baustellen bist, dann klingt das vielleicht vermessen, aber dann kannst du auch alles.
Ja.
Nichts richtig gut, aber du kannst alles und du kannst vielleicht
zumindest einschätzen.
Einschätzen und du kannst auch die Zusammenhänge einschätzen. Und deswegen finde ich Bauleitertätigkeit unheimlich toll. Und ich glaube, jeder Handwerker freut sich, wenn ein Handwerker als Bauleiter kommt, als wenn ein studierter Bauingenieur ohne Berufserfahrung kommt und auf einmal erzählt, wie es gehen soll.
Ja, und vielleicht noch gar kein Haus gebaut hat. Ne?
Genau.
Ja. So. Das zweite Hobby sind Oldtimer, mhm, oder sind alte Fahrzeuge.
Mhm.
Youngtimer auch dazwischen?
Auch, klar. Inzwischen sind ja auch Youngtimer schon Oldtimer. Und wenn man damit auch mal versucht, ein klein bisschen werthaltig zu denken, muss man auch einen Youngtimer dazu nehmen.
Ja, und jetzt weiß ich das bei dir nicht, aber ich weiß das von anderen, dass man aus mehreren Gründen Oldtimer kaufen kann. Zum Beispiel, weil man die Farbe liebt des Autos, weil man irgendwie sagt, oh, das war mein eigenes Auto selber. Oder, also, oder man macht es aber manchmal auch aus Geldgründen, weil es einfach eine Wertanlage ist. Mhm. Was ist das für dich?
Also eine Mischung aus allem. Da ich ganz früher mal, bevor ich denn Bankkaufmann werden wollte, wollte ich Kfz-Mechaniker werden.
Ja.
So. Und da bin ich aber nicht genommen worden. Und dann bin ich halt nur Schlosser geworden.
Ja.
So. Und da ist in meiner Familie eigentlich, also von meiner Mutter her, wir hatten nie ein eigenes Auto. Mhm. So. Und dann war da immer das Geilste und Größte war ja immer irgendwo bei einem mitzufahren, Onkel oder sonst wo, der ein Auto hat. Und von daher war es immer das Größte. Also mit 18 muss ein Führerschein her. Das war dann auch so. Und dann stand auch mit 18, weil ich dann den Führerschein an dem Tag erst abholen durfte, stand auch schon ein Auto da, was man sich gekauft hatte. Und so war immer schon die Liebe zu Autos. Und hängt mir ja auch nach. Ich habe immer dicke Autos gefahren. Und ja, da habe ich auch immer zugestanden, auch wenn ich manchmal mit einem anderen Auto zum Kunden gefahren bin als mit einem ganz großen. Aber Oldtimer war immer so, die Technik hat mich fasziniert. Und
dass die damals überhaupt fuhr.
Ja, man macht sich ja keine Vorstellung, dass es auch Autos gab, die keine Klimaanlage und keine Servolenkung und sonst was hatten.
Ja.
Aber das fing beim Vorkriegsfahrzeug an und hört beim Youngtimer auf. Und natürlich bin ich nicht ganz aus der Kaufmannssicht da rausgegangen. Es muss sich auch irgendwie lohnen. Und da ist meine Frau auch nicht ganz unschuldig. Ich habe gesagt, das kannst du alles machen, solange es kein Geld kostet.
Okay.
Also natürlich kostet das Geld, ist klar.
Aber das könnte man sich wiederholen.
Es muss auch verkauft werden können, aber das ist auch immer ein zweischneidiges Schwert. Wird es gerade gefordert, wird es gebraucht?
Und ja,
wenn du es brauchst, wird sowieso keiner kaufen. Aber es muss sich irgendwie rentieren können. Und es darf nicht hinterher alles in die Presse kommen.
Ja.
Und das habe ich, glaube ich, ganz gut mit meiner Mischung so hingekriegt, wofür ich mich interessiere. Und das ist einfach der entspannendste Spaß überhaupt noch, als ich gearbeitet habe. Das klingt jetzt, also als ich noch selbstständig war mit der großen Firma, nur mal eine Stunde dahin zu gehen und so ein bisschen am Blech zu spielen und Chrom zu polieren oder sonst was, war ich der entspannteste Mensch der Welt.
Ja. Was ist dein Lieblingsauto?
Tatsächlich ein Vorkriegsauto von 1936, ein offener Rennwagen, ohne jeglichen Schnickschnack, ohne alles, keine Tür, kein Dach, kein gar nichts, einfach nur Auto fahren.
Okay. Da musst du wahrscheinlich in die Muckibude, um überhaupt das Lenkrad bewegen zu
können. Dafür waren die Lenkräder früher ja riesig.
Ja, ja.
Hebel.
Die Hebel größer zu haben.
Genau.
Ja.
Aber ist einfach toll.
Ja. Thoralf, zum Schluss hast du gleich einen Wunsch. Und bevor du den Wunsch äußerst, sag dir gleich den Wunsch, den du äußern darfst.
Den Wunsch, den ich äußern darf?
Ja, nein. Also die Idee des Wunsches.
Ja.
Eine Frage des Zählens, der Einschätzung und bitte nicht zählen. Das Geld, was du bisher verdienst hast, wirst du das noch ausgeben können?
Wenn ich normal bleibe, nein.
Nein. Nein. Ach, ist das ein schönes Gefühl?
Es beruhigt etwas, sagt man ja von jeher, das Geld etwas beruhigt. Was sinnvoll ist, damit anzufangen, ist schön. Sich Sachen, und manchmal sind es ganz kleine Sachen, zu erfüllen, ist schön. Ist eine Art Sicherheit.
Ja. Also ich finde es wohnenswert. Weil ich glaube, da streben viele nach, die anfangen. Also überleg mal, du, Schlosserlehre zu Ende, ich will mich selbstständig machen. Und man hätte mal so ein Bild, irgendwann habe ich das so, du bist immer bescheiden geblieben aus meiner Sicht, kannst dir vieles leisten, leistest du dir auch,
Ja.
aber es ist kein Popanz von, ich lasse die Puppen auf dem Tisch tanzen, sondern es ist in deiner Art halt zu leben drin und das ist auch schön. Leben ist heute anders als.
Ja, also viele meiner Freunde und Bekannte sehen das so, wie du jetzt siehst. Viele Außenstehende sehen wahrscheinlich, guck mal, jetzt hat er schon wieder eine neue Karre, jetzt baut er zu Hause schon wieder an. Aber ich
Ja.
glaube, das sind alles so Sachen, ja, da hat man einen Vogel, aber das hat jeder irgendwo. Aber ich glaube nicht, dass man die Kohle im Casino rauskloppen muss oder dass man unmenschlich teuer essen gehen muss oder extrem teure Urlaube. Wir haben immer nur eine Woche und 2 Wochen in Urlaub gemacht, dass die wahrscheinlich dann im Verhältnis teurer waren als 10 Tage Mallorca, da stehe ich auch zu. Aber mehr Zeit war eben nicht drin und da musste in die Zeit reingepackt werden, was geht.
Wenn dieses Gefühl, da ist mehr da, als ich ausgeben kann, wenn das Gefühl, könntest du das Gefühl beschreiben?
Na, also wie gesagt, es ist einfach nur eine Art von Sicherheit und du könntest morgen liegen bleiben und nicht aufstehen. Ich bin ja immer noch unruhig,
Ja.
was Arbeiten angeht.
Wirst du leider auch bleiben.
Ja, zum Glück,
Ja.
weil ich glaube, an dem Tag, wo ich dann aufstehe und sage, ich habe keine Lust mehr, dann kann ich auch liegen bleiben. Ne?
Ja, es kommt dem
Dann,
Todestag sehr nah.
so ungefähr, ja.
Ja.
Also das ist einfach ein beruhigendes, nettes Gefühl, was aber auch. Also nicht das Bestreben war, jetzt für viel Geld zu verkaufen. Das Bestreben zu verkaufen war ja, Freiheit zu haben.
Nein, und ich wollte das auch gar nicht kritisieren. Ich möchte das eher voranstellen, weil gerade die, die es jetzt hören, nicht immer in der Lage sind, dass es das Leben so geht und dass manche sich das gar nicht vorstellen können, dass es überhaupt reichen sollte. Und ich einfach das Gefühl unheimlich schön finde, egal ob es reicht oder nicht, aber ich bin auf der sicheren Seite und sage, jawohl, ich kann jetzt den Tag morgen anfangen und er geht auch einigermaßen gut zu Ende.
Ja,
So,
das ist so.
ne?
Aber das ist immer der Blickwinkel, wie in so einem Prisma. Wie viel brauche ich denn am Tag?
Ja,
Na?
genau. Aber ich glaube, das Gefühl überhaupt zu haben, dass es reichen könnte, das ist ja irgendwie etwas ganz, ganz Schönes.
Da muss man auch erstmal hinkommen,
Ja.
wenn man dann. Und da ist ja auch so, das glaube ich, kriegt man auch erstmal ein paar Tage älter geworden ist. Wobei ich mich immer noch sehr jung fühle. Wie viel braucht man denn wirklich? Du, das ist doch einfach nur nett, wenn du mit einer, und wenn es eine billige Flasche Wein ist, mit 2 Freunden zusammensitzt. Die muss nicht 100 Euro kosten
Ja.
und ich muss nicht auf Mallorca sein damit. Und du kommst doch mit ganz wenig Geld am Tag aus.
Ja,
Das ist
also
easy zu sagen, wenn man genug davon hat, aber die einfachsten Sachen sind tatsächlich noch die besten.
ja, mein Lebensglück ist Zeit. Erstens, weil wir Zeit nur endlich zur Verfügung haben. Also das ist ja begrenzt. Und ich, so wie jetzt, so ein Gespräch genieße, ich aber auch weiß, dass man dafür Zeit haben darf. Aber ich auch irgendwie weiß, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also meine Maßeinheit ist eigentlich Zeit. Geld
Ja,
ist schön. So, also
genau.
das, was gefühlt ist, du hast, habe ich mir auch irgendwie erarbeitet, dass ich denke, jawohl, das geht schon so, ja, also da, aber meine neue Maße halt für mich ist eigentlich Zeit, also Zeit zu verbringen gerne mit Arbeit, ist für mich nicht negativ besetzt, ne? Sehr gerne mit Arbeit, ich will das gar nicht aufhören, aber so Zeit zu haben bedingt ja auch, sich keine Sorgen machen zu müssen um Essen, Trinken und kann ich
Genau.
jetzt so, und das ist ja das Schöne.
Genau. So, und da sagen viele heute zu mir, sag mal, hast du doch gar nicht mehr nötig. Warum gehst du denn noch im Blaumann los? Warum siehst du aus,
Ja,
wie du jetzt gerade aussiehst?
ja, ja.
Nee, weil es einfach Spaß macht.
Ja.
So.
Ja, und das ist ja das, was den anderen jetzt fehlt. Also etwas, was ihnen Spaß macht.
Genau. Das ist so.
Zum Schluss war das so gemeint, nicht, dass ich dir was wünschen darf, sondern ich würde das gerne beenden mit, du hast einen Wunsch an die Welt, was sich ändern dürfte, was du vielleicht gut finden würdest, wo du sagst, im Handwerk wäre toll oder für die Welt wäre toll. Fällt dir so spontan etwas ein, wo du denkst, das dürfte sich auf dieser Welt nochmal ändern?
Ich möchte da gar nicht auf diese ganze im Moment allgemeinpolitische Lage eingehen und Krieg und sowas. Das
Ja.
braucht kein Mensch und das ist auch alles total unnütz. Und auch Corona ist unnütz, Krankheiten sind unnütz. Aber ein normales Miteinander, ein vielleicht sich zurückbesinnen, dass man, wie wir eingangs sagten, ohne Landwirtschaft und ohne Handwerk wird es nichts mehr werden. Ich habe das Gefühl, manchmal heutzutage wird nichts ohne PC und schon gar nicht ohne Handy.
Ja.
Und wenn ich Annoncen meiner Kollegen lesen muss, die Mitarbeiter suchen, können sie 10 Minuten ohne eine WhatsApp schreiben und können sie vernünftig lesen und schreiben. Also sowas, das braucht alles kein Mensch. Also wenn wir uns da mal ein klein bisschen zurückbesinnen würden, eine vernünftige Ausbildung, einen vernünftigen Lebensmittelpunkt irgendwo zu schaffen, das wäre mein Wunsch an die Welt.
Wunderbar. Tora, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke. Sehr gern.
Ja.